Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Was würden Sie mit 25 Millionen Euro machen? Die BASF-Erbin Marlene Engelhorn hat entschieden, dass andere darüber entscheiden sollen, was mit ihrem Vermögen passiert. Und wer das Geld bekommt, das wurde heute bekannt gegeben. Eigentlich wünscht sich die Millionenerbin aber eine Debatte über eine höhere Besteuerung von Erbschaften und Vermögen. Das ist ein Thema gleich, genauso wie die hohen Ausgaben der Krankenkassen und entsprechend höchstwahrscheinlich steigende Beiträge. Und was bringt eine Zuckersteuer auf süße Softdrinks? Einige Bundesländer fordern das nun und Großbritannien hat schon Erfahrungen damit. Mein Name ist Josephine Schulz. Hallo, ich freue mich, dass Sie zuhören. Vermögen sind in Deutschland extrem ungleich verteilt. Die oberen 10% der Bevölkerung haben fast 2/3 des gesamten Vermögens, der untere Teil der Gesellschaft so gut wie gar nichts. Und diese riesige Vermögensschere wird ganz maßgeblich durch Erbschaften immer weiter fortgeschrieben. Das ist in Österreich, wo die Millionenerbin Marlene Engelhorn lebt, auch nicht anders als in Deutschland. Und deshalb setzt sie sich für eine stärkere Besteuerung ein. Weil das aber politisch wahrscheinlich eher ein dickeres Brett ist, hat sie erstmal einen BürgerInnenrat ins Leben gerufen, der über die Rückverteilung von 25 Millionen Euro an die Gesellschaft entscheiden durfte. Und wie das ausgegangen ist, das berichtet uns Oliver Schosch.
Zunächst erklärt die Projektleiterin des sogenannten Guten Rats für Umverteilung, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Die 50, die österreichische Gesellschaft repräsentierenden Bürgerinnen und Bürger haben in Salzburg getagt, an 6 Wochenenden. Dabei wurden sie unterstützt von Moderatoren und Wissenschaftlern, erzählt Projektleiterin Alexandra Wang.
Die Ratsmitglieder haben sich in 6 Arbeitsgruppen aufgeteilt, in denen sie sich intensiv über Themen und Anliegen ausgetauscht haben, die ihnen besonders wichtig sind.
Bei den Arbeitsgruppen ging es um Themen wie Gesundheit, Soziales, Bildung, Wohnen, Umweltschutz und gerechte Vermögensverteilung. Jede der 6 Arbeitsgruppen durfte bis zu 4 Millionen Euro verteilen und dann gemeinsam den Restbetrag.
Sie haben dann nach Organisationen recherchiert, die in diesen Bereichen wichtige Arbeit leisten und haben von diesen verschiedenen Organisationen Informationen eingeholt, um darauf basierend über die Auswahl und die Höhe der Unterstützung weiter zu diskutieren.
77 Organisationen aus ganz Österreich sind es am Ende geworden. Ein ziemlich buntes Spektrum. Es sind bekannte Organisationen dabei, wie zum Beispiel die Caritas in Wien. Ihr Suppenbus wird mit gut 40.000 Euro unterstützt. Der österreichische Bergrettungsdienst bekommt 400.000 Euro. Der österreichische Gehörlosenbund gut 300.000 und die sozialkritische NGO ATTAC, die sich für die Besteuerung von Reichen einsetzt, bekommt 1 Million. Aber auch kleinere Einrichtungen profitieren. Integrationsfördervereine, Frauenhäuser, Obdachlosenzeitungen. 2 Mitglieder des Guten Rats für Rückverteilung erklären, worum es ihnen bei der Auswahl ging. Einer von ihnen ist Dietmar Feuerstein, ein Rentner aus Vorarlberg.
Die Unterstützung von Gruppen, die in der Gesellschaft benachteiligt oder ganz einfach übersehen werden, ist dem Guten Rat ein großes Anliegen.
Kyrillos Gadalla, ein 17-jähriger Schüler aus Wien, ist das jüngste Ratsmitglied.
Auch das Thema Wohnen war für uns zentral. Alle Menschen sollen sich Wohnen leisten können. Hier wurden Organisationen unterstützt, die sich für leistbare Wohnräume einsetzen, Mieterinnen und Mieter beraten. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist für uns die gute Integration von Migrantinnen und Migranten.
Das meiste Geld, gut 1,6 Millionen Euro, bekommt der Naturschutzbund Österreich für den Ankauf und die Renaturierung von zerstörten Flächen. Von den anwesenden Journalisten kam der Vorwurf, dass das Geld sehr breit im Gießkannenprinzip verteilt worden sei und dass dadurch keine allzu große Wirkung erzielt würde. Diese Diskussion gab es auch innerhalb des Rats, erzählt Ratsmitglied Angelika Taferner, eine Büroangestellte aus Niederösterreich.
Es hat relativ zu Beginn des Rates, wie alles noch sehr unkonkret war, genau diese Überlegung gegeben, dass man es wirklich auf eine oder ganz wenige Organisationen einfach beschränkt, um einfach noch mehr Botschaft, noch mehr Gewicht dem einfach zu geben. Ich würde jetzt gar nicht Gießkannenprinzip nennen, ich würde jetzt einfach ein sehr diverses Endergebnis einfach nennen, genauso wie der Rat einfach war. Es ist einfach, glaube ich, dem geschuldet, dass eben 50 Personen gemeinsam das entschieden haben. Und für das finde ich das ein großartiges Ergebnis.
Die Millionenerbin Marlene Engelhorn war nicht bei der Präsentation des Guten Rats. Sie hatte zuvor schon gesagt, dass sie sich bei der Geldfrage ganz herausnehme. Denn genau das sei ja ihr Anliegen, Geld und Macht abzugeben auf demokratische Art und Weise.
Mir geht es nicht um das Ergebnis. Mir geht es darum, dass der Prozess angeschaut wird. Die Kernaufgabe dieses Rates ist die Diskussion der Verteilungsfrage. Wie wird Vermögen verteilt? Wie wirkt sich das auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche aus? Ist das gerecht?
Ja, ist das gerecht? Das ist eine große Frage und eine Frage, die sich auch mit Blick auf viele andere Bereiche stellt, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Ist das gerecht, wenn gesetzlich Versicherte den Großteil gesellschaftlicher Kosten tragen, aber bei zum Beispiel der Terminvergabe dann gegenüber Privatversicherten benachteiligt werden? Oder ist das gerecht, wenn bei besonders Wohlhabenden dann irgendwann die Bemessungsgrenze greift und die Krankenversicherungsbeiträge dann nicht mehr ansteigen? Klar ist die Frage, wie die Gesundheitskosten verteilt werden, ist eine ganz relevante, denn die Kosten steigen und die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung ist zunehmend prekär. Darüber konnte ich mit unserem Korrespondenten Volker Findhammer sprechen, der aktuelle Zahlen und Forderungen gehört hat. Volker, wie steht es denn um die Einnahmen und die Ausgaben aktuell der gesetzlichen Krankenversicherung?
Naja, Josefine, die Krankenkassen haben in den zurückliegenden Jahren auch von der steigenden Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter profitiert, weil sich das natürlich positiv auf die Einnahmeseite ausgewirkt. Aber gleichzeitig steigen die Ausgaben durch die alternde Gesellschaft und steigende Kosten im Gesundheitswesen eben durch die Inflation und anderes mehr, sodass sich da beginnend mit den Corona-Jahren wieder eine Schere aufgetan hat. Und das vergangene Jahr haben die Kassen dann mit einem Minus von 5,1 Milliarden Euro abgeschlossen. Und das konnte neben den steigenden Zusatzbeiträgen vor allem durch die Reserven im Gesundheitsfonds und den Rücklagen kompensiert werden. Aber diese Rücklagen, die sind wohl inzwischen weitgehend aufgebraucht, sodass die Prognosen für dieses Jahr schwierig werden. Und wenn wir an die Haushaltslage des Bundes denken, heißt es wohl automatisch, die Beitragszahler werden wohl absehbar tiefer in die Taschen greifen.
Bevor wir auf die Beiträge kommen, woran liegt das, dass die Ausgaben offenbar stärker steigen als die Einnahmen? Liegt das an politischen Reformen der Ampel, beispielsweise Krankenhausreform, oder sind die Leute einfach stärker, öfter krank?
Naja, da kommen sicherlich mehrere Faktoren zusammen. Die Zahl der Behandlungen steigt, weil wir in einer alternden Gesellschaft sind. Die Inflation fordert ihren Tribut und alle Reformen kosten auch erst einmal mehr Geld. So hat ja beispielsweise der Bund die gesetzlichen Krankenkassen damit beauftragt, die gesundheitliche Versorgung der Bürgergeldbeziehenden zu übernehmen. Aber anstatt diese Leistung dann voll zu übernehmen, müssen die Kassen 2/3 der Kosten tragen. Das sind jetzt in diesem Jahr allein 10 Milliarden Euro. Und dann kommt da noch gleich eine systematische Ungerechtigkeit dazu. Durch die Beitragsbemessungsgrenze von derzeit 5.125 Euro im Monat werden Besserverdienenden da noch geschont und Beamte und Privatversicherte leisten gar keinen Beitrag dafür. Und das beklagen die gesetzlichen Krankenkassen natürlich schon lange. Als allgemeine Sozialleistung heißt es da immer wieder, müsste das Geld für die Bürgergeldbezieher eigentlich aus dem Bundeshaushalt kommen und nicht von den Beitragszahlern der gesetzlichen Krankenkassen.
Haben die Krankenversicherungen denn an den hohen Kosten möglicherweise auch ein Stück weit selbst einen Anteil? Man könnte ja beispielsweise auch kritisch hinterfragen, wie effizient das eigentlich ist, dass wir in Deutschland sich Krankenversicherungen haben, die eigentlich von Gesetzes wegen her alle das Gleiche anbieten, aber jeweils eigene Verwaltungen, eigene Marketingabteilungen und dergleichen mehr haben.
Aber die Zahlen der gesetzlichen Krankenkassen sinkt stetig. Und wenn man mal die Verwaltungsausgaben betrachtet und neben die der privaten Versicherung stellt, dann sind die der gesetzlichen im Schnitt doch deutlich günstiger als die der Privatversicherten, wo eben Provisionen erwirtschaftet müssen.
Nun haben Sie schon angesprochen, es wird wahrscheinlich zu steigenden Beiträgen kommen. Worauf müssen sich die Versicherten da mutmaßlich einstellen?
Ja, das liegt tatsächlich absehbar auf der Hand. Mindestens einen Anstieg um einen halben Beitragssatzpunkt lautet die aktuelle Schätzung für das kommende Jahr. Und die GKV-Vorstandsvorsitzende Doris Pfeiffer hat dazu erklärt.
Wir müssen für 2025 mit deutlichen Beitragssatzerhöhungen rechnen. Wir sind jetzt bei einem Schnitt von 1,7 bei den Zusatzbeitragssätzen. Da kommen sicher 0,5 bis 0,6 Beitragssatzpunkte dazu in 2025.
Also es könnte auch noch mehr werden, heißt die Aussage, denn für die geplante Krankenhausreform sollen auch die Krankenkassen in Vorleistung gehen und die Entbudgetierung der Hausärzte wird die Kosten auch nochmal steigen lassen, sodass bereits heute mit zusätzlichen Mehrkosten von mindestens 2 Milliarden Euro gerechnet werden.
Was fordert denn die gesetzliche Krankenversicherung dann von der Politik, beziehungsweise macht sie möglicherweise eigene Vorschläge, um solche Beitragserhöhungen abzudämpfen?
Ja, da gibt es natürlich nicht die eine Forderung, sondern einen ganzen Katalog von Stellschrauben, an denen man aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen ansetzen sollte. Also zum einen die Unterfinanzierung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, das haben wir schon erwähnt, durch höhere Anteile aus dem Bundeshaushalt. Da gibt's aber dann die Haushaltsprobleme wiederum beim Bund. Insofern ist da nicht viel zu erwarten. Und daneben der Appell, die Versorgungsstrukturen so zu reformieren, dass Über-, Unter- und Fehlversorgungen abgebaut werden, etwa auch durch den Ausbau der ambulanten Versorgung in den Krankenhäusern, wo es ja heute beispielsweise auch schon lange Liegezeiten gibt. Und dazu erklärte Doris Pfeiffer nochmal.
Es kann nicht darum gehen, immer mehr Geld ins System zu geben, sondern wir müssen die Versorgung zum Beispiel im Krankenhaus bedarfsgerecht organisieren. Wir müssen mehr ambulant behandeln. Wir müssen zum Beispiel die Mehrwertsteuersätze für Arzneimittel reduzieren und weitere Dinge, die wir ja auch schon seit Jahren vorschlagen.
Und in der Hinsicht also der optimierten und kostengünstigen Versorgung gibt es einen langen Wunschkatalog der Krankenkassen, denen natürlich die Forderungen und Ärzte und der Krankenhäuser und der Politik gegenüberstehen, die oftmals ganz anders gelagert sind, was alles darauf hindeutet, dass es keine schnelle Lösung für das Problem geben wird.
Informationen von Volker Findhammer, besten Dank dafür. Und zur Gesundheit gehört auch Prävention, ein gesunder Lebensstil. Und da spielt die Ernährung eine ganz wichtige Rolle. Berichten zufolge machen sich nun 9 Bundesländer für eine Steuer auf besonders zuckerhaltige Softdrinks stark und unterstützen damit die Position von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Bianca Schwarz berichtet.
Es ist ein Vermerk im Protokoll der Verbraucherschutzministerkonferenz von vergangener Woche. Wie jetzt bekannt wurde, fordern dort 9 Bundesländer die Bundesregierung auf, eine Steuer auf besonders zuckerhaltige Getränke zu prüfen. Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und das Saarland finden. Die freiwillige Selbstverpflichtung der Lebensmittelindustrie in Sachen Zuckerreduzierung hat nichts gebracht. Innerhalb der Bundesregierung ist das Thema umstritten. Ernährungsminister Cem Özdemir von den Grünen befürwortet eine Zuckersteuer. Er scheiterte mit seinen Vorschlägen aber bisher am Nein der FDP. So hatte zum Beispiel FDP-Vize Wolfgang Kubicki Vorstöße in diese Richtung als politischen Aktionismus bezeichnet. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt eine Sondersteuer von mindestens 20% auf zuckerhaltige Getränke. Viele Länder wie Großbritannien zum Beispiel haben so eine Steuer bereits eingeführt. Eine Studie der Technischen Universität München kommt zu dem Ergebnis, Deutschland könnte mit einer Steuer auf überzuckerte Softdrinks innerhalb der nächsten 2 Jahrzehnte bis zu 16 Milliarden Euro sparen. Adipositas und damit verbundene Krankheiten wie Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen könnten vermieden werden.
Ein Beitrag von Bianca Schwarz und wie schon angesprochen, hat unter anderem Großbritannien schon Erfahrungen mit einer solchen Zuckersteuer. Sie wurde dort vor 6 Jahren eingeführt und was sie gebracht hat, das erklärt uns Gabi Biesinger.
Offiziell heißt sie Softdrinks Industry Levy. Es handelt sich also um eine Steuer, die die Hersteller von Softdrinks für stark zuckerhaltige Getränke zahlen müssen. Die Besteuerung ist dabei gestaffelt. Ab 5 Gramm Zucker pro 100 Millilitern beträgt die Steuer 18 Pence pro Liter, ab 8 Gramm Zucker werden 24 Pence fällig. Action on Sugar macht sich für genau solche staatlichen Eingriffe stark. Die Organisation besteht aus Ärzten und Wissenschaftlerinnen, die vor den negativen Folgen eines zu hohen Zuckerkonsums warnen. Die Steuer sei hilfreich, sagt Myrie Brown, die Sprecherin von Action on Sugar.
The sugar tax had a big impact. It's a policy that we would say is really successful.
Die Zuckersteuer hat eine große Wirkung gezeigt. Diese Strategie ist in Großbritannien wirklich erfolgreich. Sie stellt für die Getränkehersteller einen großen Anreiz dar, den Zuckergehalt zu reduzieren, um die Steuer zu vermeiden. In der Tat haben viele Hersteller den Zuckergehalt ihrer Softdrinks gesenkt. Enthielt 2015 noch fast die Hälfte der im Supermarkt angebotenen Getränke mehr als 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, waren es 2019 nur noch 15%. Außerdem legt eine Studie der Cambridge University nahe, dass die Zuckersteuer die Fettleibigkeit bei 10- und 11-jährigen Mädchen um 8% verringert hat. Dabei ist die Zuckersteuer nur ein Teil eines ganzen Pakets, mit dem die britische Regierung gegen Übergewicht vorgehen will. Allerdings werden zentrale Bestandteile immer weiter verschoben. Zwar dürfen Supermärkte seit Herbst 2022 keine Quengelware mehr an den Kassen platzieren, aber das eigentlich für Oktober 2023 geplante Verbot von Lockangeboten für Junkfood soll nun doch erst im Herbst 2025 kommen. Auch im Bereich der Werbung geht es derzeit nicht voran. Geplant war, dass ungesunde Lebensmittel im Fernsehen erst ab 21 Uhr beworben werden dürfen und online gar nicht mehr. Auch dieses Gesetz ist auf Oktober 2025 verschoben worden. Murray Brown ist empört.
It's really shocking. This would have been kind of a landmark policy.
Die Begründung, dass die Lebensmittelindustrie mehr Zeit benötigen würde, um sich vorzubereiten, hält Brown für vorgeschoben. Sie ist der Meinung, dass die Regierung den Lobbyisten gegenüber eingeknickt ist.
Aus London war das Gabi Biesinger. Und wie schon kurz in den Nachrichten gehört, noch eine aktuelle Meldung zu Galeria Karstadt Kaufhof. Den verbleibenden Beschäftigten, denen soll nach dem Insolvenzverfahren zwar eine Gehaltserhöhung gezahlt werden, aber keine Tariflöhne. Galeria will nicht wieder in den Flächentarifvertrag einsteigen. Und das wird von der Gewerkschaft Verdi massiv kritisiert. Da könnte sich also ein größerer Tarifkonflikt anbahnen. Das werden wir natürlich weiter beobachten und Sie dann weiter darüber informieren. Von Platz 6 runter auf Platz 24 innerhalb von 10 Jahren. Das ist ein deutlicher Abwärtstrend. Das Ranking, um das es hier geht, vergleicht die wettbewerbsstärksten Staaten, wird von der Schweizer Hochschule IMD erstellt. Und diesen Sinkflug, den hat Deutschland hingelegt. Verschlechterungen gab es demnach unter anderem zuletzt bei der Infrastruktur und bei der Frage, wie innovativ und verantwortungsvoll Unternehmen arbeiten. Mischa Erhardt hat sich für uns diese Studie ganz genau angeguckt.
Die Wirtschaft stagniert, die Regierung streitet häufig, die Infrastruktur ist eine große Baustelle und auch die Unternehmenseffizienz lässt zu wünschen übrig. Laut Studie der Schweizer Privathochschule IMD in Lausanne hat Deutschland im vergangenen Jahrzehnt stark an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. So rutscht die Bundesrepublik im Vergleich zur Studie vor einem Jahr um weitere 2 Plätze ab und landet im Ranking hinter Ländern wie beispielsweise China oder Saudi-Arabien. 4 Bereiche hat die Hochschule untersucht. Die Wirtschaftsleistung, die Effizienz der Regierung, die Effizienz von Unternehmen im Land und den Zustand der Infrastruktur. Und in allen 4 Bereichen hat Deutschland schlechter abgeschnitten als noch vor einem Jahr. Die Studie basiert auf vielen unterschiedlichen statistischen Indikatoren, auf Daten der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds oder des Euromonitors. Zudem sind die Ergebnisse einer Umfrage unter 6.000 Managern weltweit in die Studie eingeflossen. Dem Studienautor zufolge ist die letzte Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf die jüngsten Krisen zurückzuführen, also die Folgen des Ukraine-Krieges und den rasanten Anstieg der Inflation durch explodierende Energiepreise, die die Wirtschaft ausgebremst und soziale Kollateralschäden verursacht haben. Die Studie zeige, dass viele kleine und mittelständische Firmen sich hierzulande schwer täten, schnell auf neue Herausforderungen zu reagieren. Der Ampelbundesregierung sprachen nur 5% der Befragten zu, kompetent zu arbeiten. Hier landet Deutschland auf Platz 32 und verschlechtert sich damit seit 2022 um 10 Plätze. Auch beim Zustand der Infrastruktur rutscht das Land um 3 Plätze auf Platz 35 ab. Die ersten Plätze im Länderranking belegen Singapur, die Schweiz und Dänemark. Auch Irland und Schweden befinden sich unter den Top 10. Belegte Deutschland vor 10 Jahren noch Rang 6 unter den 67 untersuchten Nationen, rangiert es nun nur noch auf dem 24. Platz.
Und wir bleiben noch beim Thema Daten und Umfragen. Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, befragt regelmäßig professionelle Analysten und Anleger, wie sie auf die kommenden Monate blicken. Dieser Index ist nun erneut leicht gestiegen, liegt auf dem höchsten Wert seit 2022. Also man könnte sagen, wieder etwas mehr Optimismus. Allerdings hatten Beobachter mit noch mehr gerechnet und waren insofern eher enttäuscht. Aber was bedeutet das eigentlich, Optimismus oder Pessimismus bei den Anlegern? Was sagt das aus über den realen Zustand der Wirtschaft? Diese Frage hat sich auch Stefan Wolf gestellt, nicht nur mit Blick auf den ZEW-Index, sondern auf die vielen, vielen Stimmungsbarometer, die monatlich von Wirtschaftsinstituten erstellt werden.
Oft machen Stimmungsschwankungen das Auf und Ab an der Börse aus, eine Nachricht, eine Spekulation und schon kann der Trend drehen, aus einem Minus wird dann ein Kurs Plus. Oder umgekehrt. Ausgerechnet solche Stimmungen sind es auch, von denen die Finanz- und Ökonomenwelt Rückschlüsse über die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft zieht. Ob Konsumenten, Firmenchefs oder Finanzanalysten, sie alle werden Monat für Monat nach ihrer Einschätzung zur Wirtschaftslage befragt. Und aus diesen Umfragen entstehen Indizes wie das GfK-Konsumklima, das IFO-Geschäftsklima oder der ZEW-Konjunkturindex. Und aus diesen Stimmungsbildern bildet sich das große Bild. Das auch, weil man so kurzfristig kein anderes Instrument zur Verfügung hat, erklärt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank.
Wir müssen uns ja vor Augen führen, dass die harten Daten, wenn sie veröffentlicht werden, ob das die Industrieproduktion ist oder gar das Bruttoinlandsprodukt, ein oder zwei Monate benötigen, ehe sie verarbeitet werden. Das heißt also über eine Periode weit in der Vergangenheit berichten. Und deswegen sind die Stimmungsindikatoren schon eine vernünftige Art, sich dem zu nähern, was gegenwärtig in der Wirtschaft passiert, mit Blick auf die nächsten, ich würde sagen, 6 Monate.
Verbraucherinnen und Verbraucher haben meist ihre Finanzen gut im Blick. Aus ihrem Stimmungsbild lesen die Experten der Gesellschaft für Konsumforschung das GfK-Konsumklima für den kommenden Monat heraus. Dabei bestimmt das Vertrauen ins eigene Einkommen maßgeblich über zukünftige Anschaffungen und damit in Folge auch über die Einnahmen unter anderem des Einzelhandels. Ein weiterer, sehr früh veröffentlichter Indikator ist der ZEW-Konjunkturindex, der die Stimmung an den Finanzmärkten spiegelt. Sich ausgerechnet an der schwankungsanfälligen Börse umzuhören, kann durchaus sinnvoll sein, sagt Felix Hüfner, Chefökonom der Schweizer Großbank UBS.
Die Idee ist dabei, dass die andere Indikatoren beobachten als die Unternehmen. Finanzanalysten schauen auf den Ölpreis, die schauen auf die Börse, die schauen auf die Zinsentwicklung. Und die haben natürlich auch einen Vorlauf vor der Konjunktur. Und daraus kann man praktisch einen zusätzlichen Nutzen ziehen.
Trotzdem gilt der Blick in die Unternehmen als der zuverlässigste. Einkaufsmanager haben einen tiefen Einblick in ihre Firma und in die Produktionsplanung dort. Sie überwachen und leiten den Einkauf von Waren und Rohstoffen und tätigen wichtige Investitionen. Ein einkaufsfreudiger Einkaufsmanager gilt daher als gutes Omen für die Wirtschaft. Ebenso wie ein gut gelaunter Unternehmensleiter. Das IFO-Geschäftsklima, der Blick in die Chefetagen der deutschen Wirtschaft, gilt als mit der zuverlässigste Konjunkturindikator. Obwohl auch hier Stimmungsschwankungen an der Tagesordnung sind.
Deswegen spricht man ja bei beispielsweise dem IFO-Geschäftsklimaindex von einer sinnvollen Aussage, nur wenn dreimal hintereinander eine gleiche Richtung eingeschlagen wird. Also dieser Trend, der sich dann rausbildet, der sagt dann schon etwas darüber, wie sich die Wirtschaft dann zukünftig verhalten wird.
So Ulrich Kater. Und trotzdem bleibt das Ganze ein Puzzlespiel, bis eine solide Wirtschaftsprognose erstellt werden kann, sagt Felix Hüfner.
Und dann gibt es natürlich auf dem Weg dahin andere Daten, die kommen. Es kommen die Ordereingänge, es kommt der Einzelhandelsumsatz. Und damit kann man dann so ein bisschen gegenchecken, ob die Signale, die man von den Stimmungsindikatoren bekommt, ob die in die richtige Richtung gehen.
Je mehr harte Daten, desto besser. Doch mit der Stimmung fängt und auf die Stimmung kommt es an.
Und wir stellen jetzt auch nochmal die Frage nach der Stimmung, und zwar an Samir Ibrahim, der für uns das Börsengeschehen im Blick hat. Also, wie war die Stimmung in Frankfurt heute?
Naja, in Zahlen ausgedrückt 18.120 Punkte jetzt an der großen Tafel. Das sind gut 50 Punkte mehr als gestern Abend oder 0,3%. Also alles nicht so dramatisch. Dieser ZDW-Index, der da heute Vormittag kam, der hat jetzt hier die Welt auch nicht bewegt. War ja nicht ganz so, wie man sich das erhofft hatte. Was man aber hier eben auch gemacht hat über den Tag hinweg, auf die harten Daten, wie es im Beitrag ja gerade eben hieß, zu schauen. Also die Baugenehmigungen, die vom Statistischen Bundesamt heute kamen, weiterhin unterhalb des Vorjahres, also ein Indiz dafür, dass weniger gebaut wird, als man eigentlich erhofft. Und die Industrieproduktion in den USA, die kam jetzt am Nachmittag nochmal hart stärker zugelegt als gedacht. Und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für Zinssenkung. Das bremst hier natürlich beides.
Schauen wir auf Einzelwerte. Die Lufthansa hat offenbar grünes Licht von der EU bekommen für den Einstieg bei der italienischen ITA Airline, musste aber auch ein paar Zugeständnisse machen. Wie kommt das an?
Naja, also bisher sind es nur Insider, die das sagen. Es gibt auch noch keine Stellungnahme von der Kommission oder der Lufthansa. Da heißt es nur, ja, man sei in guten Gesprächen. Es geht bei diesen Zugeständnissen um Interkontinentalflüge und auch die Zubringer. Da pocht die EU ja auf mehr Wettbewerb. Da hat die Lufthansa also ganz offensichtlich Zugeständnisse gemacht. Da gibt es mehr Konkurrenten, die da Strecken übernehmen könnten. Grundsätzlich kommt das insgesamt gut an die Aktie von Lufthansa, auch 1,4% im Plus.
Und wir erleben es, in Deutschland ist Fußball-EM. Man sieht überall die lila-rosa Trikots der Nationalelf und trotzdem Adidas heute nochmal im Minus. Wie kommt das?
Ja, das ist eine Nachfolge dieser Meldung von gestern, dass es eben in China möglicherweise Schmiergeldgeschäfte gegeben haben könnte. Da herrscht hier noch ein bisschen die Vorsicht. China ist ein wichtiger Markt. Adidas muss dieses Problem lösen. Die Aktie auch 1,5% im Minus, hilft eben nicht mit dem pinken Auswärtstrikot. Das bestverkaufte in der Geschichte der DFB-Trikots, aber das macht den Kohl nicht fett.
Die EU-Kommission verschiebt die Umsetzung strengerer Regeln für Banken. Was hat das damit auf sich?
Ja, das hat man ja gemeinsam mit anderen machen wollen. Die USA bekommen es jetzt nicht schnell genug hin. Deshalb macht die EU das eben auch etwas später. Geht vor allen Dingen um Sicherungen für Kredite. Wird jetzt 2026 statt 2025. Alles nicht so dramatisch. Die deutschen Banken sind da übrigens bei den Vorbereitungen im Plan.
Und wir schauen noch schnell auf Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro stabil bei einem $1,0715. Die Umlaufrendite etwas gestiegen auf 2,47% und der Goldpreis bei 2.323 US-Dollar.
Besten Dank, Samir Ibrahim. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt Kultur heute mit Maja Elmenreich und dem 95. Geburtstag von Jürgen Habermas. Ich bin Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.